ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Hier ist Moritz Kasserlet und ich grüße euch aus Köln. Wir sind in den heiligen Hallen der Sportschau beim WDR. Und mir gegenüber in einem kleinen Studio sitzt Rick Zabel. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du Zeit hast. Davon hast du jetzt ja ein bisschen mehr. Und darüber reden wir auch. Ihr hört diesen Podcast natürlich in der ARD Audiothek zum Beispiel und abonniert uns gerne. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge erscheint. Bewertet uns da, wo es geht und empfehlt uns auch gerne weiter. Rick, du beendest deine Karriere.
Genau.
Du bist 30. Da starten manche erst so richtig durch im Radsport. Also warum?
Ja gut, aber ich glaube, die meisten sind auch nicht mit 17, 18 schon Profi geworden. Also ich habe ja jetzt, wenn man die Zeit bei Rabobank, das war zwar Drittliga, aber eigentlich, ich zähle das zu meiner Profizeit so dazu, weil ich halt schon als Profi gelebt habe, voll für den Sport. Das heißt 13 Jahre jetzt. Und es waren viele Dinge. Ich habe zwei Kinder. Ich hatte auch das Gefühl, dass es sportlich jetzt nicht gerade weiter nach oben geht, sondern eher so das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und war vielleicht auch dann nicht mehr bereit, ehrlicherweise das zu tun, was man machen muss, um sich dann nochmal zu verbessern. Also ich rede wirklich von diesem ganz krassen professionellen Leben, 3, 4, 5 Mal im Jahr vielleicht ins Höhentrainingslager gehen, wirklich sich runterhungern aufs Mindeste so ein bisschen. Und das war ich nicht mehr bereit zu machen und freue mich eigentlich jetzt auf alles, was danach kommt. Das war eine richtig schöne Zeit, aber ich glaube, ich bin dann auch da ein relativ konsequenter Mensch und auch eigentlich ein ehrgeiziger Typ, war ich auch als Rennfahrer, aber wenn man dann irgendwann nur noch auf die Mütze bekommt, so gefühlt, dann geht halt der Spaßfaktor auch ein bisschen verloren.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, diese Erkenntnis zu gewinnen, dass du, wie du selber sagst, das Ende der Fahnenstange erreicht hast und auch merkst irgendwie, okay, da kommen jetzt junge Fahrer von unten ran, die sind einfach besser als ich.
Ja.
Ist dir das schwer gefallen?
Ja, total. Es war ein Prozess. Also ich glaube, so letztes Jahr, Mitte der Saison, hatte ich schon das allererste Mal so eine kleine Sinnkrise, würde ich es mal nennen, weil ich da auch irgendwie die Profession oder der Grund, warum ich das mache, hat mir so ein bisschen gefehlt. Also ich habe mir selber die Warum-Frage einfach gestellt. Davor hatte ich halt 2021 war ein schönes Jahr noch mit André Greipel an meiner Seite und ich hatte irgendwie immer coole und gute Sprinter, für die ich die Sprints anfahren durfte mit Christoph und Kittel und dann mit Greipel. Und dann letztes Jahr war ich mit Giacomo Nizzolo 2022 war ich mit Giacomo Nizzolo unterwegs, auch zum Giro. Hab ja dann noch ein paar Tage das Bergtrikot getragen, das lief eigentlich auch noch so gut und war auch total froh mit meiner Leistung. Und letztes Jahr war dann, glaube ich, das erste Jahr auch, in dem ich keine Grand Tour gefahren bin. Wir waren eigentlich für den Giro vorgesehen. Dann hat es schon im Frühjahr alles sportlich nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also Giacomo Nizzolo und ich bin ja immer so ein bisschen an die Sprinter gekoppelt. Mhm. Wir wurden damals nicht für den Giro nominiert. Und das war dann so das erste Jahr ohne Grand Tour. Und dann war die Realität halt wirklich, dass ich viele kleinere Rennen in Holland, Belgien, Frankreich gefahren bin. Und so blöd gesagt, das sind jetzt auch nicht wirklich Rennen, die irgendjemand interessieren in der Radsportwelt. Und dann war für mich auch so ein bisschen, okay, die Rennen sind ja nicht einfacher, nur weil sie unbekannter sind. Dann hat sich da mir so, was mache ich hier eigentlich schon so ein bisschen gefragt. Also wenn ich das mache, dann will ich das irgendwie, will ich auch auf den größten Radsportbühnen eigentlich so stattfinden, die Rennen, die entscheidend sind. Und wenn ich da ehrlich zu mir selber bin, war das letztes Jahr vielleicht Paris-Roubaix, Hamburg, das Rennen Deutschland-Tour, das waren so die sportlichen Highlights und alle anderen Rennen waren wirklich eher so zweitrangig. Wie gesagt, dann letztes Jahr gab es schon mal diese Sinnkrise, dann bin ich mit dem Team auch in Austausch gegangen, da wurde aber dann gesagt, dass Pascal Ackermann kommt, Michael Schwarzmann. Das war natürlich dann für mich auch ein richtiger Motivationsboost.
War nochmal so eine Perspektive, ne? Tour irgendwie.
Genau. Und das hat sich dann aber jetzt eigentlich relativ schnell nach Roubaix zerschlagen, weil man muss sich vorstellen, in Radsportteams ist das so, dass nach den Klassikern, nach den Kopfsteinpflaster-Klassikern ist ja so gefühlt das erste Drittel der Saison so ein bisschen vorbei. Dann wird schon mal so ein bisschen Revue passiert, wie lief die Saison, welche Fahrer haben performt, welche Fahrer haben nicht so abgeliefert. Und bei uns war es einfach so, dass die Sprintgruppe, ich finde, Wir haben ganz gut performt und eigentlich auch gute Leistungen gebracht, aber leider noch kein Rennen gewonnen. Und wenn man sich jetzt in die Radsportwelt mal reinschaut mit Jasper Philipsen, dem absoluten Top-Sprinter, würde ich so sagen, haben halt nicht viele Sprinter gerade eine Chance gegen den oder gegen die zwei, drei Top-Sprinter, die da oben sind. Und dann war auch schon die Aussage vom Team ganz klar, ey, Ackermann, der hat noch eine Chance auf sein Tour-Ticket, aber dann, wenn, dann relativ ohne Support. Das heißt, so die Helfer, so wie ich, wir sind so ein bisschen hinten runtergefallen. Und dann sozusagen als dieses sportliche Ziel Tour de France gefühlt in weite Ferne gerückt ist, ist das Team mit mir in Austausch gegangen, weil ich schon frühzeitig kommuniziert hatte, das wird meine letzte Saison, ich will aufhören.
Ach, das war schon klar, also ja. für dich und für deine,
genau.
die um dich herum waren. Genau. So.
Also ich habe im Dezember Trainingslager letzten Jahres schon, oder eigentlich habe letztes Jahr, als ich meinen letzten 2-Jahres-Vertrag unterschrieben habe, habe ich dem Team schon gesagt, Leute, geht mal davon aus, dass es meine letzten 2 Jahre werden als Profi. Da war ich 28. Wie gesagt, habe ich mir letztes Jahr schon diese Frage gestellt, dann weitergemacht mit der Perspektive, aber dann trotzdem ganz klar gesagt, das war ehrlicherweise auch meine Motivation, wenn man dann nochmal so sagt, das wird das letzte Jahr, dann ist man ja schon mal bereit, so in die Höhentrainingslager mitzufahren, alles aus sich rauszuholen. Das war bei mir auch so.
Immer so im Kopf, okay, ein letztes Mal geht das jetzt noch so, ne?
Ganz genau. Ja. So irgendwie, auch man zählt dann noch fast so runter, okay, jetzt wirklich, jetzt beginnt das letzte Jahr und dann noch 10 Monate, noch 8 Monate. Noch einmal Paris-Roubaix fahren, vielleicht noch einmal die Tour de France fahren. Das sind so die Gedanken, die man hat, was mich auch motiviert hat im täglichen Training. Und wie gesagt, dann kam halt die Verletzung von Schwarzi und von Aki dazwischen. Also Michael Schwarzmann hat sich das Handgelenk gebrochen, Pascal Ackermann hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Dann noch kein Sieg sozusagen da stehen zu haben, kann ich das Team auch ehrlicherweise verstehen, dass die gesagt haben, ey, wir haben auch andere, wir haben ja, also aus Teamsicht, ist es, glaube ich, das erfolgreichste Jahr, was wir überhaupt als Team haben. Wir haben jetzt schon mehr Siege gewonnen als alle anderen Jahre zuvor. Auch große Siege dabei, Tour d'Under, Flash Wallon. Und da haben die einfach gesagt, ey, Tour wird's wahrscheinlich nicht. Und dann gab es eine ganz besondere Konstellation, dass wir einen jungen Fahrer haben, einen Joe Blackmore. Der ist so ein kleiner Quereinsteiger, junger Brite. Und der ist die Tour de Rwanda gefahren und hat die gewonnen. Die Tour de Taiwan hat er dieses Jahr gewonnen. Lüttich Bastogne-Lüttich, U23 hat er gewonnen, war, glaube ich, bei seinem allerersten Profirennen, und das ist kein einfaches, Brabantse-Pil, war, glaube ich, der stärkste Fahrer im Rennen und ist Vierter geworden,
ne? Ja.
Und hat die Teamleitung gesagt, ey, also die haben den sowieso mit einem 2-Jahres-Vertrag ausgestattet für 25 und 26 und haben dann gesagt, also mich würde es nicht wundern, wenn er die Tour de France dieses Jahr fährt, weil es ein Riesentalent ist, und die haben gesagt, ey, das ist eigentlich mit der stärkste Fahrer, den wir im Team haben, wir wollen den irgendwie hochziehen, und dann weiß ich intern, dass 2, 3 Fahrer gefragt wurden bei uns im Team, auch gerade die vielleicht eine Verletzung hatten und so, oder die auch relativ wenig Perspektive vielleicht haben, die haben aber alle ganz gesagt, ey, wir wollen weiterfahren, und dadurch, dass ich sozusagen dem Team schon gesagt hatte, ich will wahrscheinlich aufhören am Ende des Jahres, haben sie mich dann angerufen, und ich habe gesagt, ey, lass uns mal kurz einmal hinsetzen über die sportliche Herangehensweise. Ist Tour noch ein Thema? Wie sieht's da aus? Das heißt, wir hatten ein sehr offenes Gespräch, dann habe ich ja gerade schon gesagt, da war für mich rauszuhören, okay, Tour ist eher kein Thema. Wir haben einen schönen Deal gefunden. Ich bleib die Radmarke, die wir fahren, Factor, ich bleib Ambassador für die. Ich werde so ein bisschen in die Gravel-Szene reingehen, werde da so ein bisschen, das ist ja eine Alternativszene zum Straßensport, werde da so meine ersten Erfahrungen machen, aber wirklich auch einfach nur aus Spaß. Und wir haben im Hintergrund, da gehe ich jetzt nicht in die Details ein, aber eine gute Lösung gefunden.
Ja, okay. Aber es klingt so, als wären alle Karten auf dem Tisch gewesen und ihr habt relativ offen miteinander gesprochen. Wie ist die Perspektive? Was kannst du dir vorstellen?
Ganz genau.
Ist das normal im Radsport oder schon auch außergewöhnlich so?
Ich würde sagen außergewöhnlich. Ich glaube, ich habe eine, das war ein Benefit, dass ich habe im Team immer offen meine Meinung gesagt. Ich glaube, ich kann mich auch realistisch gut einschätzen. Also ich hätte mich jetzt auch nicht ins Tour-Team reden wollen. Ich habe auch ganz klar gesagt, ey, wir haben 8 bessere Fahrer als mich momentan. Das sehe ich ganz klar ein und akzeptiere das. Ich hätte natürlich schon mal voll Bock gehabt auf die Tour und auf die Story. Aber wenn ich da am Start gestanden hätte, da auch mit einer gewaltigen Portion Respekt, gerade wenn ich mir letzte Woche anschaue, dann noch mit dem Bergzeitfahren in Nizza und so. Mhm. Also da die Tour als Sprinter oder Sprintanfahrer überhaupt durchzufahren, wäre schon eine richtige Challenge gewesen. Und da kam viel zusammen. Also man muss sich vorstellen, ich habe einen guten Winter hinter mir gehabt. ich bin bevor die Saison losging, bevor der UAE-Tour und die Zeitraum so Ende März rund Paris-Nizza und so, ich bin Bestwerte gefahren. Also nach 13 Jahren bin ich über 5 und 10 Minuten Karriere-Bestwerte gefahren. Und das war jetzt aber nicht im Rennen, dass ich jetzt gedacht habe, cool, jetzt fahre ich mal bei Wout van Aert am Hinterrad oder so mit, sondern trotz persönlichen Bestleistungen ist die Weltspitze gefühlt nochmal einen Tick weiter weggerückt. Und es war so ein bisschen dann für mich diese Perspektivlosigkeit, dass ich gesagt habe, ey, ich werde jetzt auch nicht mehr besser. Und dann auch dieses oft, also das rechne ich dem Team auch hoch an, dass wir da so offen sprechen konnten. Und da wurde auch gesagt, ey, also mir wurde wirklich offen ausgesprochen, wenn ich irgendwie im Team weitermachen will, in welcher Perspektive auch immer, dann soll ich mich immer melden. Aber ich will persönlich erstmal ein bisschen Abstand zumindest vom Rennen fahren, von diesem in einem Profiteam drin sein. Ich glaube, da will ich erstmal ein bisschen Zeit und Abstand von haben und mal schauen, ob ich dann mal wieder was mache. Aber da bin ich mir jetzt noch gar nicht im Klaren drüber, das ist noch zu früh.
Ja, den Faden greifen wir später nochmal auf. Du bist ja, hast ja schon erwähnt, eigentlich Teil eines Sprintzuges gewesen. Pascal Ackermann, Michael Schwarzmann sind zu euch gekommen. Im Winter klang es so, klares Ziel, Tour de France. Pascal Ackermann will endlich dabei sein. Wie haben die beiden denn reagiert, als du es ihnen erzählt hast?
Das war das Schwerste. Also das war wirklich das Schwerste für mich. Das war auch, warum, man braucht ja bei so einer Entscheidung dann ein paar Tage Bedenkzeit. Und das war auch wirklich so dieses Projekt, was man zusammen angefangen hatte, da jetzt dann irgendwie auszusteigen. Das ist mir auch bei der Entscheidung wirklich am schwersten gefallen. Und da dann auch irgendwo an sich selber zu denken, ganz klar. Und daran zu denken, was einen glücklich macht. Wie gesagt, bei mir war es dann einfach die Perspektivlosigkeit für mich persönlich aufs Tourticket. Ich drücke Schwarzi und Aki natürlich voll die Daumen, dass sie das Ruder irgendwie noch rumreißen jetzt im Mai und Juni, dass es vielleicht für die klappt. Aber das war auf jeden Fall das Schwerste, dann auch Schwarzi und Aki da zu informieren und zu sagen, ey Leute, ich löse meinen Vertrag zum 30.04. auf mit dem Team. Am 1. Mai bin ich kein Radprofi mehr, wenn man das so sehen will. Oder das war ein Fakt. Und es war aber trotzdem, ich habe die telefonisch erreicht einen Tag vorher, ich habe es ihnen erklärt. Es war ein cooles Gespräch und die hatten Verständnis für meine Situation. Wenn man Teamkollegen ist, man redet ja auch viel miteinander. Und für die war es jetzt auch nichts Neues, dass ich am Ende der Saison aufhören wollte. Klar, das war jetzt eine Überraschung, dass es dann schon ein paar Monate früher passiert. Aber wir fahren ja am 26. Mai noch einmal rund um Köln zusammen. Und da gibt es dann vielleicht so eine kleine Retirement-Party, wo man auf die gemeinsame Zeit, auch wenn es nur eine kurze war, was eine schöne Zeit, da stößt man sicherlich nochmal drauf an.
Ja, 12,5 Jahre oder jetzt fast 13 Jahre, hast du selber schon gesagt, zählst du so die Jahre, in denen du wirklich professionellen Radsport betrieben hast, mit Trainingsplänen, wahrscheinlich mit Ernährungsplänen, die Dopingfahnder mussten immer wissen, wo du bist.
Genau.
Wie ist denn das Leben in der Freiheit jetzt, ohne all das?
Es ist noch sehr früh dran, also ich bin immer noch im Adam-System registriert. Das ist gar nicht so einfach, sich da erstmal abzumelden, das dauert noch eine Zeit. Ich glaube, ich musste erstmal sozusagen offiziell mein Karriereende bei denen beantragen und dann auch so eine Klausel unterschreiben, dass ich kein Comeback geben werde. Mhm. Das heißt, bis zum 1. Juni bin ich auf jeden Fall auch noch im Adams-System.
Ja, du hast da angerufen und gesagt, hier, hallo, hier ist Rick Zabel, ich höre jetzt übrigens auf, ihr könnt mich rausstreichen, oder?
Ja, ich habe es noch gar nicht gemacht.
So, okay.
Ich musste eine Mail hinschreiben, ja. Aber ich hatte jetzt irgendwie die Tage so viel zu tun, ich habe es noch gar nicht geschafft. Genau, aber man schreibt eine Mail hin oder ruft da an und sagt das halt und dann ist das natürlich irgendwie so ein Vorgang. Und das heißt, also auch, es ist wirklich, man ändert ja sein ganzes Leben, ne? Ich muss irgendwie jetzt schauen, wenn ich in Zukunft mal Jedermann-Rennen oder Spaßrennen fahren will, in der Gravel-Szene, was auch immer, übernimmt das meine Krankenversicherung, muss ich weiter irgendwie als Radsportler eine Spezialversicherung zahlen, ziehe ich eine Lizenz im Verein, also es sind wirklich so Dinge, die man erstmal alles klären muss, also ich bin auch gerade voll in diesem Prozess, das alte Leben und die Altlasten so ein bisschen abzuwickeln und zu schauen, was in der Zukunft kommt. Ja, aber also ist natürlich verrückt, ich bin ja jetzt auch noch in der Phase, mich fit zu halten für rund um Köln. Ich will ja schon auch noch das letzte Rennen irgendwie mit Anstand beenden und nicht und dann ein schönes Rennen fahren und eine gute Performance abliefern und nicht irgendwie im Besenwagen sitzen. Das wäre jetzt vielleicht nicht so cool. Von daher bin ich jetzt gerade noch so schon noch gefühlt halber Profi. Aber natürlich ist es irgendwie vom Kopf auch was ganz Neues jetzt, keinen Rennkalender mehr zu haben, mehr Zeit zu haben und auch viele neue Anfragen, die jetzt natürlich einfach reinprasseln, irgendwie die so ein bisschen zu verarbeiten und mal zu schauen, ob man dem Impuls folgt, welche Dinge man macht, auf welche Sachen man Lust hat. Und ich bin auf jeden Fall noch in der Phase, so gerade das alles zu ordnen.
Ja, und du fährst schon auch noch mit Zack. Du hast am Freitag ein Foto gepostet, hast dich langgelegt.
Ja. Ja, gut, das war ja. Ich bin heute tatsächlich am Freitag noch mit Nils Polit und Juri Hollmann meiner Trainingsgruppe hier gefahren. Und ich bin, weil wir den Termin hatten, die haben Kaffeestopp gemacht, eine halbe Stunde vor Köln, und ich habe gesagt, nee, ich habe einen Termin, ich muss weiterfahren, in Eile, und bin mit meinem Gravelrad unterwegs gewesen, habe halt einfach eine Kurve einen Tick zu schnell genommen, und dann lag ich da, aber ich hab spaßeshalber geschrieben, sozusagen, ich bin voll im Touri-Programm drin, dass ich, gehört halt dazu, dass man sich auch mal lang macht, zum Glück nicht, nur ein bisschen das Knie aufgeschürft, das war nicht schlimm.
Ja. Wie hat denn deine Frau reagiert?
Ah, Leo war ja total in dem Prozess mit einbezogen. Also sie war ja auch die sich das öfter mal anhören musste, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Lust hatte, nochmal zum Rennen zu fahren oder in ein Trainingslager zu gehen. Oder auch wenn man im Trainingslager ist, dann irgendwie telefoniert und sagt, boah, ich vermisse euch echt und unsere zwei Söhne. Immer noch 10 Tage, bis ich nach Hause komme. Also die hat sich natürlich für mich gewünscht, dass ich da irgendwie ein schönes Ende finde und noch eine gute Zeit habe im Sport. Und die wird es auch vermissen. Die war mal beim Giro, die war auch bei der Tour, die war bei Paris-Roubaix beim letzten Rennen da, wo ich gar nicht wusste, dass es das letzte wird. Diese Zeit so an der Rennstrecke mit den Kindern wird sie auch vermissen. Das ist ja eigentlich auch genauso, wie ich groß geworden bin. Aber nichtsdestotrotz freut sie sich vielleicht mal, mit mir in Urlaub zu fahren, ohne dass das Rad dabei ist, und einfach auf mehr Familienzeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kann das verstehen, das ist auch für die Familie bestimmt schön, immer mal Orte kennenzulernen, so, aber allein mit zwei Kindern zu Hause zu sein, ist ja auch nicht immer leicht über längeren Zeitraum. Ich kenne das von mir. Also ich bin ja auch im Sommer wochenlang weg. Dieses Jahr ist besonders krass, dann noch mit Olympia und Paralympics dahinterher. Ich habe auch Kinder zu Hause, also die Familie muss da schon irgendwie mitmachen. Aber als Radprofi bist du ja noch viel länger und viel häufiger weg, ne? War das unproblematisch?
Na, es ist problematisch geworden, wenn man dann eine Familie gründet. Also so auch unbewusst. Ich bin mit 26 Vater geworden, und mein zweites Kind kam dann 2 Jahre später. Stelle hinterher. Und als ich natürlich irgendwie als junger Kerl noch keine Kinder hatte oder auch Single war, da stellt man sich so die Frage nicht. Man hat ja keine Verpflichtung in dem Sinne, und man genießt ja auch dieses Profilieben sehr. Das habe ich auch immer noch sehr genossen, nur dass man halt jetzt eine Familie hatte, die man hat ja da auch Verpflichtungen als Vater, und auch rein persönlich. Ich bin ja selber mit meinem Vater groß geworden, und der war noch mehr unterwegs, als ich das als Profi war. Und ich habe meinen Papa oft vermisst, und selbst als ich angefangen habe, Rad zu fahren, konnte der nur bei ganz wenigen Rennen dabei sein. Und das ist natürlich dann irgendwie schon was einen prägt. Meine Mama war immer meine Bezugsperson. Ich verstehe mich sehr gut mit meinem Vater, aber trotzdem hat er mir oft gefehlt, einfach weil er beruflich eingebunden war. Bei meinen Großeltern war ich auch oft. Und dann mache ich jetzt eigentlich 1:1 dasselbe wie, oder ziehe meine Kinder genauso groß, wie mein Papa das mit mir gemacht hat. Und das war schon ein Punkt, mit dem ich so gehadert habe, auch wo ich gedacht habe, ey, ich fand das als Kind selber nicht so cool, und jetzt wachsen meine Kinder genauso auf. Bei dem Kleinen, der ist jetzt erst 1,5, da war es noch okay, sag ich mal, aber gerade bei dem Größeren, bei Oscar, da ist mir das echt schwer gefallen, wenn man...
Der ist jetzt 4 oder wie alles?
Ja, der wird 4 dieses Jahr, und da ist es halt schwer dann, wenn man dem erklärt, so, ich bin jetzt 2 Wochen weg, wir sehen uns, ja Papa, wie viel ist das, 14 Mal schlafen, mit 2 Händen kannst du das nicht abzählen, ja. So. Und dann wurden auch die Abschiede schwerer, das war natürlich einfach ein privater Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt vielleicht gefahren wäre wie ein Wout van Aert, Mathieu van der Poel, dann sieht man das, glaube ich, ein bisschen anders vielleicht, wenn man auf der Siegerstraße da unterwegs ist. Aber wenn man das beruflich einfach Radprofi seinen Beruf macht, seinen Job abliefert und dafür lebt trotzdem, aber dann auch nicht so diese sportlichen Highs dann hat, ich glaube, dann bin ich relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, okay, diese Reise ist irgendwann, wird sich zeitnah für mich enden, und das war jetzt halt ein bisschen schneller als erwartet, aber ich bin sehr glücklich damit.
Und wie haben deine Eltern reagiert, speziell dein Vater, als du gesagt hast, du hörst jetzt auf?
Ja, ich hatte meine Eltern letztes Jahr schon mit eingebunden, als ich einmal, wie gesagt, schon die Gedanken hatte, aufzuhören. Da muss ich sagen, war das für meinen Papa schon schwierig, das hat er nicht so verstanden, weil, ja klar, man ist auch erst 29, also Jens Vogt ist, glaube ich, bis 43 gefahren.
Dein Vater ja auch, bis 38?
38, ja. Genau, also dass ich so lange fahre, war mir nicht klar, aber vielleicht so bis 33, 35 hatte ich irgendwie im Kopf schon gedacht, aber das kam dann relativ schnell, dass ich gesagt habe, irgendwie, okay, warte mal, ich will mal erstmal 30 werden, dann mal schauen, wie es ist. Und dann jetzt, als ich 30 war, war eigentlich für mich klar, okay, ich will das nicht noch bis 33 machen. Und ja, ich glaube, für meinen Papa war es irgendwie auch ein Prozess, sich daran zu gewöhnen, dass ich dann kein Radprofi mehr bin. Aber als ich ihm das letzte Jahr im Sommer das erste Mal gesagt habe, da war es noch schwierig. Und ein paar Wochen später haben wir uns mal zusammengesetzt und da kam er auch richtig cool auf mich zu und hat gesagt, ey, ganz ehrlich, du musst das machen, was dich glücklich macht. Und deswegen, als ich jetzt ihm das dieses Jahr oder jetzt vor kurzem gesagt habe, ey, Roubaix war mein letztes Rennen, rund um Köln fahre ich noch und dann ist zumindest der Straßenradsport Geschichte, hat er gesagt, ey, wenn das für dich so okay ist und du damit fein bist, dann bin ich das auch. Und zumindest von dem Sicherheitsaspekt haben sie, also meine Mutter und mein Vater, mir beide gesagt, dass sie eigentlich auch froh sind, jetzt die Rennen zu schauen, ohne irgendwie sich Sorgen machen zu müssen, dass man irgendwie vielleicht da im Graben liegt und sich verletzt hat.
Ja, das wollte ich eh auch noch fragen. Also Stürze war jetzt in den letzten Wochen immer wieder auch ein großes Thema. Und ich denke mir dann jedes Mal immer, wie muss das für die Frau oder den Mann zu Hause sein, für die Kinder, für die Eltern zu sehen, mein Mann, mein Papa, mein Sohn liegt da auf der Straße. Ist das eine Angst, über die ihr gesprochen habt eigentlich so?
Nee, ehrlicherweise nicht. Also ich glaube, das ist eher sowas, wo man einfach hofft, dass das nicht oder sehr selten passiert. Und vor allen Dingen, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie an so Fälle mit Gino Meda oder so denkt, das drängt man halt krass von sich weg, ne? Dass das passieren kann, dass man da auch im Profisport halt mit einem blöden Sturz leider auch sein Leben lassen kann. Das drängt man schon krass von sich weg, dass es im Bereich des Möglichen überhaupt ist. Und mir war immer wichtig, irgendwie, wenn ich mein Zuhause verlassen habe, dass immer alles cool war. Also ich wollte nie irgendwie, wenn man irgendwie mal einen Streit oder sowas hatte, ich wollte nie im Streit gehen. Weil das war immer so mir so wichtig, weil ich das schon natürlich im Hinterkopf hatte, ey, wenn ich irgendwie jetzt zum Rennen muss oder ins Trainingslager, dann hoffentlich alles im Guten immer.
Naja. Wenn ich hier im Tourfunk mit Radsportlerinnen oder einem Sport anspreche, dann frage ich gern mal, wie sie zum Radsport gekommen sind. Die Antwort bei dir ist klar, du warst schon als Kind ein Star, als dein Papa dich im grünen Trikot mitgenommen hat aufs Podium in Paris auf den Champs-Élysées. War dir eigentlich immer klar, dass du später auch Radrennen fahren willst?
Mir selber eigentlich nicht so. Ich habe ja erstmal 3 Jahre Fußball gespielt, aber jetzt in der Retrospektive, ich habe ja dann trotzdem irgendwie mit 12 schon angefangen Rad zu fahren oder meine ersten Rennen zu fahren. Und das hat so 2-3 Jahre gedauert. Da war ich so in der U13, U15. Und dann ich wusste, mein Vater war auf einer Sportschule. Dann ist man so die ersten überregionalen Rennen gefahren, mal so Landesverbände sind gegeneinander gefahren. Und da habe ich dann schon gesehen, dass irgendwie so Berlin ist immer sehr, also die Sportschule Berlin ist mal angereist, Sportschule Cottbus, Sportschule Thüringen. Und die waren irgendwie professioneller aufgestellt als wir anderen. Und dann war ich so irgendwie, ich glaube, wenn ich das richtig machen will, dann muss ich dahin gehen. Und dann bin ich ja wirklich mit 15, zweites Jahr war das. Also dadurch, dass ich im Dezember 93 geboren bin, war ich da 13 Jahre alt. Ich bin dann mit 13 Jahren auf die Sportschule gegangen, auf ein Sportinternat in Erfurt. Das war 300 Kilometer entfernt von Unna, wo meine Eltern immer noch leben. Und da war ich dann 5 Jahre, bis ich 17 war. Hab mich da so in die Nationalmannschaft gefahren und bin da national, glaube ich, einer der besten Juniorenfahrer geworden. Und dann ging der Weg ja eigentlich da steil nach oben über das Team Rabobank 2 Jahre, dann halt mit 19 Profi geworden. Und deswegen fühlt sich das halt für mich auch jetzt an. Ich bin zwar erst 30 und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, boah, das ist früh, aber für mich fühlt sich das halt so an, als wenn ich nie was anderes in meinem Leben gemacht habe, als Radrennen zu fahren. Und jeder, der Profi ist, hat auch in den Nachwuchsklassen Rennen gewonnen. Ich habe ja auch bei den Profis nicht viele Rennen, aber ich habe ja auch mal Rennen gewonnen und war, glaube ich, auf Anfahrer auch viele Jahre auf einem sehr hohen Niveau. Und das war auch eigentlich so das, wo ich mich gesehen habe, so dass ich zumindest im Anfahren oder in den Sprints einer der Weltklassefahrer sein will. Und das war ich zum Glück eine längere Zeit. Und jetzt hinten raus, als das vielleicht die letzten 1,5, 2 Jahre nicht mehr so der eigene Anspruch war, wie man sportlich gefahren ist. Deswegen habe ich dann relativ schnell auch die Reißleine gezogen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich es mache, dann richtig. Und so wie ich es jetzt gerade mache, ist es dann vielleicht besser aufzuhören.
Hast du es eigentlich als Vorteil oder eher als Nachteil empfunden, dass du einen berühmten Namen hast? Also ich weiß noch, als du angefangen hast oder als du das so in den Herrenbereich reinkamst, war so meine Wahrnehmung, der Sohn von Erik Zabel, gleich verbunden ja auch mit einer gewissen Erwartungshaltung oder vielleicht auch mit dem Anspruch vielleicht fast schon, okay, der muss ja genauso schnell sein wie sein Papa irgendwie. Also wie hast du das empfunden?
Es war immer phasenweise. Wenn es gut lief, war es super, sage ich ganz ehrlich, weil dann wurde das medial natürlich auch mal aufgefasst. Also so, wenn ich irgendwie in den Junioren habe ich Eschborn Frankfurt gewonnen rund um Köln und dann war natürlich so direkt überall auch in den Radsportmedien zumindest okay, da kommt ein junges Supertalent. Das bekommen dann natürlich auch viele U23-Teams mit. Das waren dann immer große Vorschusslorbeeren, die, also ich musste mir nie Gedanken machen um ein Team oder so, das war halt cool, aber wenn es nicht gut lief.
Weil alle wussten, okay, der hat sie offensichtlich das Talent irgendwie.
Ja, genau, das ist ja dann also einfach so, das wird ja vorausgesetzt, so okay, das ist der Sohn von, der hat jetzt selber ein paar Rennen gewonnen, der hat anscheinend ein sehr hohes Talent, um den müssen wir uns bemühen, wenn wir den im Team haben, so das kann halt ein nächster Star werden. Und das war immer schon mein Gefühl, da war es dann natürlich ein krasser Vorteil, bin ich ganz ehrlich, aber wenn es halt nicht gut lief, dann war das auch genau das Gegenteil, dass halt so diese, dann war man halt nicht nur gut gefahren, sondern dann hat man auch öfter mal in sportliche Leiter in die Gesichter geschaut oder in Trainer, die einen so fast schon entsetzt angeguckt haben, so ungefähr so, das kann ja nicht sein, warum bist du so schlecht gefühlt? Und deswegen würde ich halt sagen, phasenweise, also wenn es gut lief, waren die mediale Reichweite sicherlich höher als bei anderen Fahrern, aber wenn es schlecht lief, war auch gefühlt der Druck einfach oder die Enttäuschung auch größer.
Wir hatten ja gerade Vatertag. Beliebte Frage, was war der beste Ratschlag, den dein Vater dir gegeben hat?
Der beste Ratschlag? Also ich glaube, auf einen runterbrechen wird schwierig, weil er einfach mich krass geprägt hat, natürlich in das sogenannte Auge, würde ich sagen. Also mein Vater hat mit mir immer Sprints, als ich jung war, analysiert, sei es auf der Rundstrecke oder wo auch immer. Also um es mal ganz praktisch rüberzubringen, wenn wir zum Rundstreckenrennen gefahren sind, hat mein Vater sich die Runde angeschaut und hat gesagt, wenn du gewinnen willst, musst du als Vierter um die Zielkurve kommen. Okay. Und dann, das ist natürlich halt, wenn du das im Kopf hast.
Das hat er sozusagen mit seiner Erfahrung, mit seinem Auge erkannt.
Genau, der stand da und hat gesagt, okay, es sind 350 Meter von der Kurve. Erster ist zu früh, Siebter ist zu weit hinten. Wenn du in Position 3, 4 bist, dann kannst du im Sieg mitfahren. Und wenn du mit so einer Information in ein Rennen gehst,
ja, super.
Dann ist natürlich so, okay, ich weiß, ich habe einen Schlachtplan, ich weiß, was ich machen muss. Und deswegen, also ich glaube, das kann man nicht auf einen Radschlag runterbrechen. Das war auf der Radrennbahn so, aber auch bei den Rundstreckenrennen, bei den Sprints, dass er einem genau erklärt hat, was ist da eigentlich gerade um mich herum passiert? Warum hat der Fahrer gewonnen, weil der links in dem Moment losgefahren ist, weil er um diese Position, um die Kurve gefahren ist, so eine Sachen. Und das sind halt Ratschläge, die bekommt man und irgendwann geht das natürlich auch irgendwie in Fleisch und Blut über, dass man das dann selber natürlich sich zu Herzen nimmt und selber lernt und dann halt, dadurch hatte ich halt immer das Gefühl, dass ich irgendwie dann so ein Rennen ganz gut lesen konnte und taktisch immer ganz gut auf der Höhe war.
Also hast du diesen Blick, hast du auch gelernt im Laufe der Zeit?
So. Würde ich schon sagen, ja.
Also ich glaube, in der letzten Folge war es, glaube ich, da hat Ralf Denk gesagt, ich war auch mal Sprinter früher und da muss man sein, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber so sinngemäß, da muss man sein Gehirn schon ein bisschen beiseite legen, wenn man in so einen Sprint vorne voll reinhält. Was denkst du eigentlich, wenn du so einen Sprint meiner Wiederholung siehst und siehst, wie da alle mit 60, 70, 80 Sachen um den Sieg sprinten?
Ist schon heftig. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich mir das gerade auch in den letzten ein, zwei Jahren aufgefallen ist, seitdem ich Kinder habe, und das ist ja so das Vorurteil Nummer eins, wenn man Kinder bekommt, dann bremst man vielleicht mal ein bisschen eher, wenn man was zu verlieren hat.
Ist es so?
Ja, sagen schon viele. Also ich weiß nicht, ob die Sprints in den letzten Jahren krasser geworden sind, also dass es mehr Positionskämpfe gibt und mehr Stürze und einfach noch rücksichtsloser gefahren wird. Oder ob es wirklich daran liegt, dass man halt älter wird und dass ich vielleicht dann Kinder hatte, weil ich kann mir nicht erinnern, dass ich, bis 27, 28 hatte ich jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass Sprints super schlimm war. Wurde auch reingehalten, aber da war die Überwindung dafür gar nicht da. Und als ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre älter geworden bin, war das schon so, dass wenn man wusste, heute ist ein Sprint, selbst im Rennen, dass man sich da so ein bisschen in die Zone erstmal begeben musste, so mental auch, dass man sagen musste, so okay, jetzt ist Sprint und jetzt gebe ich das Hinterrad nicht mehr her und jetzt verteidige ich meine Position. Von daher weiß ich nicht. Also man muss natürlich schon sagen, dass auch die Räder, wir fahren mittlerweile Aero-Anzüge, Aero-Helme, Aero-Bikes, super schnelle Reifen. Wahrscheinlich ist es auch einfach schneller geworden, ne? Und dann dieser Geschwindigkeitsaspekt macht dann Stürze vielleicht auch ein bisschen heftiger mit schwereren Verletzungen, sei es Hautabschürfungen oder Knochenbrüche. Und ich glaube, wenn man sich da einmal so ein bisschen Gedanken drüber macht, ja, dann weiß man halt schon, dass es vielleicht ein bisschen krasser auch geworden ist einfach.
Also Gedanken ausschalten.
Ja, also sollte man. Und wenn man das nicht macht, dann hat man im Sprint nichts verloren.
Was hat sich noch so verändert im Laufe der Zeit, in der du im Radsport professionell unterwegs warst?
Boah, gefühlt wirklich alles. Also der Radsport, wie ich mit Radsport sozialisiert wurde, man muss sich das vorstellen, als Sohn von Erik Zabel, mein Papa ist halt die größten Rennen auf der Straße gefahren, aber im Winter auch 6-Tage-Rennen. Und dann ist er da gut gefahren und dann, der hat natürlich auch mal viel und hart trainiert. Ich glaube, dafür war er bekannt. Aber das war schon so, okay, wenn ich viel Rad gefahren bin, dann kann ich auch alles essen. Ist auch egal was, dann kann ich auch mal zu McDonald's gehen und eine Tüte Haribo essen. Und beim 6-Tage-Rennen ist es normal, dass man dann auch mal vielleicht in die Bar geht und 2-3 Bierchen trinkt. Und das ist auf jeden Fall so der Radsport, wie ich ihn kennen und lieben gelernt habe, auch so. Und sicherlich muss man nicht drüber sprechen, dass natürlich in den 90ern natürlich auch mit den Dopingskandalen und so ganz andere Themen da waren, wo ich mir nicht im Klaren war drüber als Kind. Aber wenn, seitdem ich bin dann 2014 Profi geworden und selbst da war es ja schon so, dass es gab Trainingspläne und alles, aber da hat es gerade so angefangen mit, da bin ich vielleicht 2-3 Jahre mit einem Powermeter trainieren gefahren und dass man so mit einem Powermeter richtig trainiert. Und dann jetzt natürlich die letzten Jahre, die Ernährung ist halt so ein krasser Punkt, wenn ich zurückschaue. Ich habe eigentlich als junger Profi alles falsch gemacht. Da war es ja genau die andere Richtung, dass man gesagt hat, weniger ist besser, am besten nur mit 2 Flaschen Wasser fahren und möglichst wenig Riegel, Gel oder was auch immer oder nur mit einem Apfel in der Trikottasche, so diese bekannten Stories, diese heroischen, wo man immer denkt, wie macht man das? Und jetzt weiß man ja, das ist ja das Bescheuertste, was man machen kann. Man muss halt, wenn man viel und hart trainiert, auch dem Körper immer Energie geben und halt immer seine 80 bis 100 Gramm Carbs pro Stunde zu sich nehmen. Das heißt, das Training ist viel strukturierter geworden, individueller, also auch die Fahrer einfach professionell zugeschnitten. Die Ernährung ist ein krasser Punkt geworden. Das Material hat sich krass verändert und auch wirklich einfach, ich würde sagen, so dieses Level, die Leistungsdichte, um überhaupt Radprofi zu sein, ist halt wirklich viel, viel höher. Und wenn man da jetzt komplett nerdig drüber berichten würde, ich würde sagen, mit 2017 war so meine beste Saison als Profi. Da hatte ich wirklich das Gefühl, so zur Weltspitze zu gehören und war irgendwie auch mal in einem Sprint gegen Peter Sagan Zweiter und so und konnte gegen die Besten fahren. Und da war so 5 Watt pro Kilo war so das Ding. Wenn du das fahren kannst, dann kommst du in den Rennen gut durch. Und jetzt heutzutage bist du mit 5 Watt pro Kilo nirgendwo. Also krass, ja. Sind halt wirklich 6 Watt pro Kilo mittlerweile oder eher 6,2, 6,3 Watt pro Kilo. Und da kann ich halt ganz klar sagen, mein Gewicht ist das gleiche geblieben und ich fahre halt jetzt vielleicht 5,3, 5,5 Watt pro Kilo. Das heißt, ich habe mich auch verbessert, aber halt nicht stark genug nach oben. Und ich bin mir sicher, dass Fahrer mit meinen Werten oder auch schwerere Fahrer, ganz dieser Fahrertyp klassischer Sprinter, den wird es in 3 bis 5 Jahren gar nicht mehr geben. Also es wird auch die Sprinter, also bin ich davon überzeugt, kann man auch Namen nennen. Also ich glaube, Grunewegen, Bennett, Caleb Ewan, wie sie alle heißen, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Also da kommt nicht mehr viel.
Was meinst du denn genau?
Also
jetzt gar nicht vom Körperlichen her, die kann man sie ja auch nicht vergleichen. Caleb Ewan ist ja eher ein untypischer Sprinter eigentlich mit seiner Körpergröße so. Aber
ja, aber er fährt ja auch nicht so gut berghoch eigentlich. Mhm. Also ich meine mit klassischen Sprinter, dieses typische Bild, sehr, sehr schnell im Sprint, aber nicht so gut berghoch.
Okay.
Wenn du dir jetzt, gestern habe ich den Giro d'Italia geguckt, Caden Groves ist ja eigentlich auch ein Sprinter, ist aber bei 20 Mann in der Spitzengruppe vorne mit dabei. Mhm. In Jasper Philipsen, der ist der schnellste Sprinter momentan, aber wenn der will, also auf 20 Minuten berghoch hängt den halt kaum jemand ab, ne? Also der kann da 20 Minuten richtig schnell berghoch fahren. Da bin ich schon 15 Minuten abgehangen. Also
ein Wort von Art ist wahrscheinlich das Extrembeispiel.
Genau,
ne?
Genau, also solche Typen. Und ich glaube, es geht halt in diese Richtung Wort von Art, dass es einfach Fahrer gibt, die so ein hohes Level haben, das macht die Rennen natürlich auch viel härter, dass die Rennen viel selektierter sind. Und dann kommen halt meistens oft kleinere Gruppen nur noch an und die klassischen Sprinter sind abgehangen. Also ich meine einfach, dass das Niveau sich sehr, sehr gehoben hat und dadurch Fahrer, die vielleicht einfach genetisch gesehen, so wie ich, nicht diese Superleistung bringen können, die fallen halt dann durchs Raster auf lang und auf lange Sicht. Und ich konnte das lange, gefühlt konnte ich das lange immer noch ausgleichen durch gute Positionen, durch das taktische Vermögen und so und auch durch die Erfahrung. Aber ja, wenn die Rennen auch schwerer werden mit schwereren Profilen und so, dann bringt dir das irgendwann nichts mehr, wenn du halt an den Bergen abgehangen bist und nicht mehr zurückkommst, dann bringt es auch nichts, wenn du dann weißt, okay, im Finale hätte ich das und das machen müssen, wenn du einfach nicht mehr dabei bist.
Spannende Prognose. Dadurch würde sich ja auch so eine Grand Tour total ändern, ne, vom Charakter her. Da hast du hinten vielleicht nicht mehr dieses Gruppetto in der Form, wo dann irgendwie sich alle sammeln, die einfach sprinten oder Sprinthelfer sind, sondern das Leistungsniveau wäre ja dann in der Breite auch ein anderes. So.
Definitiv. Also ich glaube, dass ich bin da fest von überzeugt, dass man sieht das ja auch, finde ich, auch an dem Beispiel vielleicht von Bora, dass auch die Teams sind einfach viel mehr interessiert an GC-Teams und an einem Team, was halt aus hügelfesten Fahrer besteht und guten Bergfahrern. Ich glaube einfach, dass dieses klassische Sprinter-Ding nicht mehr so attraktiv ist vielleicht für die Teams oder dass auch einfach gesagt wird, es gibt halt einen Wout van Aert, es gibt Jasper Philipsen, die sind halt auf 17 von 21 Etappen wahrscheinlich dabei bei der Tour de France, wo halt unser klassischer Sprinter nur bei 5 Ankünften dabei ist. Mhm. Wir brauchen ums grüne Trikot nicht mehr mitfahren. Das heißt, ich denke, so wird es halt kommen, dass es halt einfach Allrounder gibt, die gut sprinten können am Ende und das Leistungsniveau so hoch geht, dass wenn du nicht die Werte mehr fahren kannst, dann bist du halt raus. Ganz klar.
Bora hast du gerade angesprochen. Wie bewertest du den Einstieg von Red Bull? Ist das gut für den Radsport?
Ja, ich finde es gut. Also ich finde es ein richtig gutes Zeichen, auch vielleicht an andere deutsche große Sponsoren oder Marken, die es gibt, dass der Radsport sehr attraktive Sportart ist, um sie zu sponsoren. Und ich finde auch den. Also ich meine, Roglic zu holen ist natürlich schon beeindruckend. Ich hoffe nur, dass der deutsche Radsport darunter, ich würde mir mal, also die machen alles gefühlt gerade richtig und sehr, sehr viel richtig, deswegen gibt es da gar keinen Punkt irgendwie zur Kritik. Aber manchmal kommt mir ein bisschen der deutsche Radsport zu kurz bei Bora, muss ich sagen. Mhm. Oder die deutschen Fahrer vor allen Dingen. Also
ja, mal gucken, wie sich das jetzt mit dem Einstieg ändert. Wir haben in der letzten Folge sehr ausführlich mit Ralf Denk darüber gesprochen. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. 2017, sagst du, war so gefühlt ein bestes Jahr. Das war ja auch das Jahr mit dem Tourstart in Deutschland.
Ganz genau.
In Düsseldorf. War das auch dann der schönste Radsportwochenende für dich im Prinzip mit dem Start? Wetter war nicht ganz so gut, aber unfassbar, was hier für Menschenmassen am Straßenrand waren.
Ja, das werde ich nie vergessen. Das Wetter war nicht so schön und ich bin auch im Zeitfahren gestürzt. Das war nicht so cool. Hat mir direkt zwei Bänder in der Schulter gerissen. Das heißt, mein Tourdebüt hätte ich mir irgendwie schöner vorstellen können, rein persönlich. Aber 3 Wochen später, als ich in Paris gefinisht bin, das war schon der schönste Moment in meiner Karriere, weil das wirklich so, das hat sich so angefühlt, als wenn sich da so ein Kreis schließt. Ich war da halt als Kind bei meinem Papa immer dabei und ja auch beim grünen Trikot mit auf dem Podium. Und dann irgendwie als, ich glaube, damals war ich 24 oder so, das erste Mal die Tour zu fahren, auch die Tour zu beenden, das war so wie so, okay, jetzt bin ich auch ein wirklicher Radprofi. Also vorher war das schon so, ich mache das ganz gut, aber eigentlich erst so mit Tour de France fahren und Tour de France in Paris beenden und auf den Champs-Élysées fahren, war das für mich so, okay, ich habe es irgendwie für mich selber auch jetzt geschafft.
Jetzt hast du es geschafft. Ja. Ja. Ich würde gerne mal eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen über deine Karriere. Was war dein größter Erfolg?
Ja, der Tourstart 2017 zu Hause.
Was war deine größte Enttäuschung?
Würde ich auch die Tour 2019 nennen, weil das war rückblickend betrachtet, glaube ich, einer meiner, oder da war ich vielleicht so mit am fittesten, wie ich jemals war und bin leider sehr früh in der Tour krank geworden mit einem Pfeifisch- und Drüsenfieber und bin dann auch gar kein Rennen mehr dieses Jahr gefahren. Also es war schon so, das war ganz blöd für mich, dann bei der Tour auszusteigen und dann hat Katjuscha Alpecin in dem Jahr auch aufgehört am Ende des Jahres. Das war irgendwie alles sehr bitter. Mhm.
Dein Lieblingsrennen?
Eigentlich Paris-Roubaix, so komplett aus der Kanone geschossen, aber ich bin halt schon immer sehr gerne in Deutschland gefahren und hatte immer eine, obwohl ich gar nicht so oft gefahren bin, hat mir Hamburg immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja, da sage ich jetzt mal als Norddeutscher, kann ich gut verstehen, aber ja. Paris-Roubaix, wie passend, das war ja dein letztes richtiges Rennen mit einer Mannschaft, ne? Das ist ja eigentlich, also schöner kannst du ja gar nicht zu Ende gehen.
Das ist wirklich so, also auch wie gerade erwähnt, der Prozess des Aufhörens, das Gespräch mit dem Team war eine Woche nach Roubaix. Und es war auch, also das Team hat auch gesagt, ey, du musst sagen, wie du dir das vorstellst, wie du dein Karriereende erleben willst. Willst du noch Rennen mit dem Team fahren? Wie stellst du das vor? Willst du noch ein letztes Rennen machen? Und natürlich als Kölner, der hier wohnt, rund um Köln dann mit der Nationalmannschaft zu fahren, da freue ich mich auch nochmal sehr drauf. Aber dann auch so, ja, zu realisieren, okay, dann war Paris-Roubaix mein letztes Rennen, eigentlich mein Lieblingsrennen. Und ich fand es auch wirklich toll, dann das gar nicht gewusst zu haben in dem Moment, weil ich glaube, das hätte vielleicht irgendwie so einen emotionalen Druck da auferlegt und dann auch so allen Tschüss zu sagen, auch den Teamkollegen. Also ich bin irgendwie froh darüber, dass ich das so, Roubaix ist ja schon ein Highlight an sich, dass einfach gefahren bin und dann erst irgendwie im Nachhinein wusste, okay, das war dann mein Abschied, zumindest auf der großen Ebene.
Wie hast du denn eigentlich Tschüss gesagt zu deinen Kollegen? WhatsApp-Gruppe hier, Leute, ciao, oder?
Genau, also das ist nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also wie gesagt, ich habe mit Pascal Ackermann und Michael Schwarzmann persönlich Kontakt gehabt und ansonsten im Team halt eine längere E-Mail, eine längere Nachricht und dann natürlich mit den Fahrern, mit denen man sich gut verstanden hat, auch nochmal irgendwie privat geschrieben, aber so ein Team ist ja auch riesengroß, also 30 Fahrer, ich meine, das ist ja, wenn du alle Mechaniker und Trainer, Ernährungsberater, Pfleger und wie sie alle heißen, da mit reinnimmst, dann bist du ja bei einer Company von 100 Leuten und dann ist man dann auch gar nicht so wichtig, wie man vielleicht denkt.
Ich war noch gar nicht fertig mit meiner Runde hier. Welches Rennen hättest du gern mal gewonnen?
Frankfurt, weil ich da Zweiter war hinter Christoph und das war in dem Moment auch alles cool, aber so jetzt im Nachhinein denkt man sich so, oh, das wäre schon cool gewesen, dass so, weil man da halt auch nah dran war und ich das Rennen gern gefahren bin, das wäre schon cool gewesen, wenn ich da als Erster über den Zielstrich gefahren wäre.
Wer war in deiner Karriere dein Lieblingsfahrer?
André Greipel, muss ich schon sagen. Also auf einer ganz persönlichen Ebene, ich bin Profi geworden und fand vor allen Dingen Fabian Cancellara und Cavendish und Tom Boonen richtig cool. Ich bin da nur ein, zwei Jahre, oder mit Kev bin ich halt, okay, der fährt ja immer noch, der fährt ja länger als ich, aber mit Tom Boonen und Fabian Cancellara bin ich ein, zwei Jahre gefahren und das war so wirklich so, wo ich bestätigen kann, triff niemals deine Helden so. Das war dann so ziemlich ernüchternd.
Hast du so einen Fanboy-Moment gehabt?
Ja, aber das war dann irgendwie so ernüchternd, weil man ist so neben dem gefahren und dachte, boah, das ist Tom Boonen. Und im nächsten Moment checkt er so einen so weg und so, ey, geh mir aus dem Weg, Neoprofi. Und dann ist man halt so, das hat so meine Illusion vielleicht ein bisschen kaputt gemacht. Aber nee, André Greipel einfach, weil ich mit ihm eine super schöne Zeit als Teamkollege hatte. Ich habe mit ihm das Zimmer geteilt. Und er war sowas wie ein Mentor auch für mich, hat mir nochmal viel beigebracht, obwohl ich schon ein paar Jahre Profi war. Und ja, das war auf jeden Fall eine der innigsten Freundschaften, die ich aus der Profikarriere mitnehme.
Die seid ja jetzt immer noch dicke, ne?
Auch, ja.
Welchen anderen Radprofi hättest du gern mal bei dir im Team gehabt?
Wen hätte ich gern mal im Team gehabt? Also eigentlich alle Sprinter, die so Siegesserien hatten. Also ich wäre zum Beispiel gerne Teamkollege von Marcel Kittel 2017 gewesen.
In seinem großen Jahr,
ja. Da hat er gefühlt alles gewonnen. Ja. Und ich glaube, das ist schon geil, wenn man Anfahrer von so einem Sprinter ist, bei dem es einfach läuft, weil dann ist man ja auch immer selber irgendwie so mit dabei. Von daher, ja, kann ich einfach sagen, würde ich einfach stellvertretend irgendwie alle Sprinter nennen, die einfach erfolgreiche Jahre haben.
Was wirst du am meisten vermissen?
Ja, schon die Trainingslager und wahrscheinlich auch so das Gefühl, nach einem harten Trainingstag dann ins Bett zu fallen, zur Massage zu gehen, das Essen gemacht zu bekommen. Also es ist ein sehr harter Beruf und wir haben ja auch gerade drüber geredet, dass es viele Punkte gibt, bei denen man leidet. Aber man muss schon sagen, als Radprofi wird einem eigentlich auch der Arsch hinterhergetragen und man muss eigentlich das Gehirn nicht wirklich anmachen, sondern einfach nur das machen, was einem gesagt wird. Und das ist dann schon ein ziemlich sorgenfreies Leben, wenn man mal beim Rennen oder beim Trainingslager ist.
Worauf kannst du am besten verzichten?
Auf den Druck, also einfach auf den Leistungsdruck und dieses immer im Hinterkopf haben, es ist ja kein Beruf, den du, ich sag jetzt mal, wo du geregelte Arbeitszeiten hast. Also wenn ich mit Freunden am Wochenende zusammen saß und die Frage kam auf, machen wir eine Flasche Wein auf, dann ist so, ja, ich hätte Lust, aber ich darf nicht. Oder okay, wir bestellen jetzt eine Pizza, ja, bestell mir mal bitte einen Salat mit. Und dieses ständige Denken ans Adams-System, sich abzumelden, also egal, also ich hatte das zumindest immer so, egal bei allem, was ich gemacht habe, ich hatte immer das Gefühl, dass man nicht so richtig man selber sein konnte oder nicht so die Dinge machen konnte, auf die man eigentlich gerne gemacht hätte, weil immer so dieses, na, ich bin Profisportler und ich komme dann zum nächsten Rennen, da wird es mir wieder aufs Brot geschmiert, der Trainer guckt wieder, oh, nicht so in Form, der sportliche Leiter guckt ein Kilo zu viel drauf. Also diese ständige Bewertung, der ständige Leistungsdruck, das ist mir schwer gefallen.
Ja. Wie viele Follower bei Insta sind dein Ziel?
Ach, da da habe ich kein Ziel, ehrlicherweise.
237.000 sind es jetzt. Das ist schon ganz gut.
Ja, also ich hoffe einfach, dass die Reise weitergeht. Ich habe da wirklich kein Ziel. Ich bin total happy über all die Leute, die mir folgen. Und das ist, also wenn diese Profizeit wirklich eins für eins wirklich gut war, glaube ich, dann, dass ich eigentlich so meine zweite Profession so ein bisschen gefunden habe mit dem Social Media Game und dass mir Medien Spaß macht und die Öffentlichkeit, dass ich das irgendwie schon genieße und das cool finde. Und ja, also ich habe kein klares Ziel, aber ich hoffe, die Reise geht noch lange weiter und steil nach oben, weil dieses Radsport, also die Sportart, aber auch einfach den Lifestyle Radfahren zu vermitteln, das macht schon, so ein bisschen einfach die Liebe fürs Radfahren da draußen zu verbreiten, das macht schon extrem viel Spaß und hat mich war vielleicht dann irgendwie so auch so wie so eine kleine Ersatzdroge, der vielleicht im sportlichen Erfolg manchmal gefehlt hat, dass ich mir das da dann irgendwie über die sozialen Medien manchmal geholt habe.
Diese Zustimmung, die man da so kriegt.
Total, ja, ja. Total. Also mir war das immer teilweise so ein bisschen, ich habe da halt in zwei Welten gelebt, ne? Also in der Sportwelt wurde da drüber gelächelt, da wurde auch mal spaßeshalber gesagt, okay, da kommt der Influencer oder so. Sicherlich auch mit ein bisschen Neid, weil viele sich vielleicht auch das verpasst haben, sich irgendwie als Person eine Marke aufzubauen. Aber so draußen, dieser ganze Zuspruch, der da gekommen ist und auch jetzt, also selbst beim Karriereende, ich war, so wie du gerade gesagt hast, ich hätte schon erwartet, dass da auch viel, vielleicht nicht Kritik kommt, aber oft gesagt wird, ey, der Junge ist erst 30, warum hörst du denn schon auf so? Und es war nur positiv, Leute haben mich nur verstanden und ich glaube, das lag auch daran, weil wenn man, ich habe ja auch selber einen Podcast oder wenn man mir auch irgendwie auf Social Media gefolgt ist, ich habe da schon auch immer das wirklich offen und ehrlich betrieben und gesagt, ja, hier in dem Rennen wieder mal keine Chance gehabt, da war ich wieder abgehangen, aber war trotzdem irgendwie cool, dabei gewesen zu sein. Und ich glaube, das haben mir viele Leute gesagt, dass ich den Radsport vielleicht nahbarer gemacht habe und dem Ganzen auch irgendwie vielleicht ein ehrliches und glaubwürdiges Gesicht gegeben habe. Und darauf bin ich auch stolz, weil ich weiß nicht, ob die Leute so mit einem Tadej Pogacar so relaten können. Also man hat natürlich absolut Respekt vor der sportlichen Leistung, aber da fällt sicherlich auch irgendwie so ein bisschen Zweifel immer mit, wie das überhaupt alles möglich ist bei diesen ganzen Starfahrern. Und selbst ich als Profi saß ja oft mit offenem Mund da und dachte mir, ey, ich mache auch viel für den Sport, aber ich bin ja gar keine Konkurrenz für euch. Es ist schon beeindruckend, wie die das machen. Aber ich glaube, so als Fahrer, der im Ruppetto unterwegs war und dann auch erzählt hat, wie hart das war, überhaupt die Tour durchzufahren, das hat einem dann auch viele Sympathien eingebracht.
Meinst du Zweifel im Sinne von, geht das mit rechten Dingen zu?
Ganz genau.
Also, hast du die auch? Also es ist ja wirklich...
Ich finde es ja auch berechtigt in der Historie, der den Sport hat. Also ich habe die klare Auffassung, sobald es nicht irgendwie, ich würde ihn niemals, also ich glaube, wenn er ein Rennen gewinnt, glaube ich, dass es mit rechten Mitteln geschehen ist und habe Respekt vor der sportlichen Leistung. Aber mal im Hinterkopf irgendwie zu denken, so hoffentlich geht es alles mit rechten Dingen zu, finde ich, ist normal. Ich glaube, da sollte man auch nicht lügen, dass man das vielleicht nicht hat. Und ist halt auch einfach, Radsport ist halt so ein extremer Sport. Und da muss man, glaube ich, einfach ehrlich sein. Das ist ja wirklich für einen normalen Menschen ist es überhaupt nicht vorstellbar, 3 Wochen überhaupt die Tour de France zu fahren. Und wenn man dann noch irgendwie manchmal die Geschwindigkeiten sieht oder auch sich da reinbegibt, was das für Wattwerte sind, die fahren, dann kann ich auch nur sagen, ich habe da vor der sportlichen Leistung riesen Respekt, aber ich drücke auch beide Daumen, dass das mit rechten Mitteln zugeht. Das ist so meine Meinung dazu.
Ja, das ist auch immer so dieser Rahmen, in dem wir uns dann auch bewegen müssen. So. Also wir erscheinen ja bei der Tour jeden Tag mit dem Tourfunk nach jeder Etappe. Und also letztes Jahr war das auch, nach diesem Zeitfahren mit Vingegaard, da standen wir schon da und sagen, ja, genau das, was du sagst. Hoffentlich ist das alles richtig, was da passiert. Ne? Weil du kannst es, irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du es als Außenstehender auch schwer nachvollziehen kannst. Klar. Experten sagen dir natürlich dann wieder, okay, es ist unter bestimmten Voraussetzungen auch alles möglich. Aber mit der Historie dieses Radsports ist es halt dann wirklich so ein bisschen als Journalist auch, aber es, auf der anderen Seite liegt da nichts vor. Also du kannst die machen sich ja eigentlich, abgesehen davon, nicht angreifbar. So, nee. Ne? Also,
deswegen sage ich, also ich würde auch immer ganz klar so sagen, solange es da keine Beweise oder irgendwelche Indizien gibt, dass es nicht so ist, würde ich dem immer glauben. Aber trotzdem ist es halt wichtig, kritisch das zu beäugen und auch zu sagen, okay, das ist sehr beeindruckend, aber hoffentlich geht es alles mit rechten Dingen zu, weil, wie du gerade gesagt hast, im Radsport gab es jetzt nicht viele Wunder. Oder wenn man gedacht hat, es war ein Wunder, hat sich halt im Nachhinein rausgestellt, okay, da ist doch irgendwas anders gelaufen oder schief gelaufen oder ging nicht mit rechten Dingen zu. Und von daher finde ich so diesen kritischen Blick, den muss man sich halt gefallen lassen und damit auch professionell umgehen.
Hast du mit deinem Vater darüber eigentlich gesprochen, über, sagen wir mal, diese dunkle Zeit des Radsports?
Ja, 100%. Ja, wir haben da. Deswegen, also für mich war auch immer klar, dass ich habe bei meinem Papa ja so krass miterlebt. Natürlich war der ganz oben und hat viele, viele Erfolge gefeiert. Aber diesen Absturz dann auch in der Öffentlichkeit, das war für mich Lehre genug, dass ich mir gedacht habe, ey, wenn es für mich nur für Platz 5 reicht, aber ich habe mein Bestes gegeben, dann bin ich damit auch voll zufrieden. Und wenn jetzt vielleicht irgendjemand vor mir war, der gecheatet hat, so dann, das hat mich dann auch gar nicht böse gemacht, weil ich mir immer dann gedacht habe, so ey, ich habe gesehen, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, also ich habe ja auch oft mit meinem Papa drüber geredet. Man muss sich ja vorstellen, wenn man da gedopt hat und dann jahrelang jeden Tag aufzustehen, sich zu denken, heute könnte der Tag sein, wo es rauskommt. Boah, nee,
Ach, krass, das muss sein, ja.
Da habe ich keinen Bock drauf. Also da, deswegen war für mich immer klar, so, ey, wenn es nicht mehr, ist ja jetzt ganz aktuell, wenn ich halt nicht mehr gut genug bin, es reicht nicht mehr, dann höre ich einfach auf und ziehe die Reißleine. Also dann würde ich da, also gar nicht, also zum Glück, mein Papa hat mir, das war ein gutes Beispiel, gar nicht in Versuchung zu kommen.
Du hast ja jetzt auch Kontakt zu Jan Ulrich, ne? Ihr wart am Donnerstag auch in Hamburg zusammen Radfahren. Das muss ja, also stelle ich mir auch vor, auch krass gewesen sein, das mit all den Jahren so mitzutragen. Und jetzt hat er ja wirklich das gesagt, was letztlich eben auch schon klar war. Aber ich kann mir vorstellen, das war auch eine mega Erleichterung für ihn. Wie wirkt er so auf dich?
Oh, Jan ist an einem guten Ort gerade. Also dem geht's gut. Macht mich auch echt glücklich, so den zu sehen. Ist auch für mich eigentlich strange, weil ich habe so Ulle, ja, der ist halt, der war der Teamkollege von meinem Papa. Und ich glaube, irgendwie zwischen meinem, weiß ich nicht, 10., 12. Lebensjahr habe ich den halt nicht mehr gesehen, bis letztes Jahr im November das erste Mal, da war ich zur Premiere eingeladen von der Doku, da habe ich ihn wieder gesehen und jetzt ist es irgendwie so, ja, Freundschaft wäre zu viel gesagt, aber er ist halt ein guter Bekannter und ist super supportive oder so, hat mir auch zum Beispiel zum Karriereende eine total liebe Sprachnachricht geschickt und da, also für mich geht es da vor allen Dingen um den Menschen und ich bin sehr froh, dass es ihm jetzt wieder gut geht. Und wünsche ihm einfach alles Gute für die Zukunft und bin jetzt halt auch froh, so einfach dann in der deutschen Radsport-Community vielleicht mal das ein oder andere mit ihm auch so zu machen, weil er ist nun mal der einzige Deutsche, der die Tour gewonnen hat und da schaue ich auch drüber weg, lasse ich Geschichte sein und hoffe einfach, dass er, ja, nicht nochmal so, dass die Dämonen da irgendwie nochmal zurückkommen, dass er das jetzt wirklich alles hinter sich lässt und dann ein gesundes und schönes Leben führen kann.
Ich glaube auch, der Weg wäre jetzt wieder frei. Also ich glaube, das braucht es jetzt auch, aber ich glaube, dass jetzt auch vielleicht die Chance besteht, dass er irgendwie irgendwo mal was wieder macht. Ne?
So ich hoffe es für ihn. Also ich glaube, wie gerade, wir haben gerade über Sponsoren im deutschen Radsport geredet. Ich glaube auch, dass er ein gutes Zugpferd sein könnte, also auch mit einer coolen Position irgendwie im Radsport. Klar, er war jetzt lange raus und lange nicht dabei, aber ich glaube, in Deutschland kommt natürlich darauf an, auf welche Zielgruppe man schaut, aber Jan Ulrich kennt schon noch sehr, sehr viele Leute in Deutschland und da auch vielleicht, dass der mal ein deutsches Team wieder an den Start bringt, muss ja nicht direkt ein World Tour Team sein, vielleicht ein Pro-Conti-Team, ich glaube, das wird dem deutschen Radsport auch gut tun. Also das ist jetzt alles nur Mutmaßung so, aber es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es in diese Richtung was geht und würde ich gern sehen.
Ja. Du hast deinen eigenen Podcast schon angesprochen, den machst du, glaube ich, seit 5 Jahren, ne? Inzwischen mit Tanja Ehrer zusammen.
Ja, auch schon lang, ja.
Du machst Videos für Social Media, also auch über Selfies hinaus, das sieht schon sehr professionell aus. Wie bist du auf den Trichter gekommen, dass es gut wäre, dich selbst zu vermarkten, so?
Da muss ich, die Props muss ich an Alpecin geben. Ich war ja beim Team Katjuscha Alpecin und Alpecin hat natürlich schon auch immer auf die Außenwirkung geachtet und die hatten damals einen Social-Media-Experten eingeladen ins Trainingslager. Das war, glaube ich, Dezember 2017 war das. Guillaume Lacasse, ein Franzosen. Und dann habe ich mir den irgendwie auf Instagram angeschaut und er hatte 40.000 Follower und ich glaube, ich hatte 13. Und dann habe ich gesagt, wie kann das sein? Ich habe von ihm noch nie was von ihm gehört. Warum hat er einfach 3-mal so viele Follower wie ich? Das kann ja nicht sein. Ich bin Radprofi, so völlig so.
Du bist berühmt.
Genau, so völlig überzeugt von einem selbst. Und hatten wir dann in dem Trainingslager wurden so Crashkurse angeboten dafür. Und ich glaube, ich war mit der einzige Fahrer, der da hingegangen ist, den das irgendwie interessiert hat. Und bin ich zu zwei, drei von ihm gegangen und er hat mir jedes Mal ein bisschen mehr erklärt. Und wie gesagt, dann ging das halt eigentlich auch relativ schnell ab und ich habe gesehen, die Followerzahlen werden mehr, das Feedback ist wahnsinnig da. Und wie gerade gesagt, ich glaube, wenn dann der sportliche Erfolg, ich war ja nicht der Seriensieger dann, aber dann irgendwie trotzdem Rennen zu fahren und Leute haben halt meinen Namen geschrien und das war irgendwie immer richtig cool. Und ich wurde auch ganz oft dann irgendwie so als Deutschlands bester Radprofi vorgestellt überall. Da habe ich mir gedacht, naja, das stimmt, das würde ich so nicht stehen lassen. Da gibt es schon ein paar bessere Jungs. Aber vom Bekanntheitsgrad war ich vielleicht der bekannteste aktuell noch. Bin ich schon auch irgendwie stolz drauf, dass ich das diesen Weg so gegangen bin. Und bin jetzt vor allen Dingen auch gespannt, wie sich das so entwickelt. Weil jetzt habe ich ja noch viel mehr Zeit dafür.
Ja, und dein Podcast, du hast vor ein paar Jahren mal gesagt, welche drei Promis du gerne mal zu Gast haben würdest. Tommy Schmidt hast du gesagt. Mats Hummels und Angela Merkel, da war sie ja auch noch Kanzlerin. Hat sich irgendwas ergeben inzwischen?
Der Tommy Schmidt war schon zu Gast. Mats Hummels habe ich eine Anfrage gestellt, der hat nicht geantwortet.
Was?
Aber er folgt mir auf Instagram. Also ich glaube, wenn ich auf einen Follower, ich bin ja großer Borussia Dortmund-Fan, wenn ich auf einen Follower stolz bin, dann auf Mats Hummels. Die Einladung würde ich auch gerne nochmal aussprechen. Ja, und natürlich Angela Merkel, auch cool. Aber damals war es ja auch wirklich noch, wie du gerade gesagt hast, mehr so ein Interview-Podcast, dass man viele Interviews geführt hat. Und auch mehr schlecht als recht. Ich bin ja kein Journalist, habe das immer nur hobbymäßig gemacht. Aber genau, jetzt bin ich ja mit Tanja Ehrath, haben wir so einen Laber-Podcast, würde ich es nennen. Also wir reden einfach über die Radsportszene und über unser Leben und es macht zum Glück auch viel Spaß.
Ja, das merkt man euch auch an. Das macht auch Spaß zuzuhören.
Dankeschön.
Mats Hummels hat gerade ein bisschen viel zu tun. Du bist großer Fan. Hast du schon Tickets fürs Champions-League-Finale?
Ich hatte überlegt, mit dem Rad hinzufahren. Tickets habe ich noch nicht. Ich bin zwar Mitglied bei Borussia Dortmund, habe mich auch beworben auf Tickets, aber ich glaube, das wird schwierig. Nee, ich glaube, ich werde mir das, also wenn ich Tickets hätte, würde ich natürlich hingehen.
Muss ich nochmal an, du hast doch jetzt Kontakte zu ihm, muss ich ihm nochmal schreiben.
Ja. nee, es gibt da glaube ich auch noch, also ich bin wirklich großer Fan, aber halt im Stadion nicht so oft anzutreffen, einfach auch selber aus zeitlichen Gründen. Und ich glaube, ich habe ein paar Leute, die stehen auch wirklich regelmäßig in meinem Bekanntenkreis, die regelmäßig auf der Südtribüne stehen. Die würden wirklich sterben, um gleich bei diesem Champions-League-Finale dabei zu sein. Vor allen Dingen, dann haben wir schon auch so diese Ultra-Fans mehr die Tickets verdient. Ich schaue mir das am Fernsehen an und drück die Daumen. Ich bin ehrlich aber sehr froh, dass es nicht gegen Bayern geht.
Ja, warum? Ja, so Trauma 2013 so?
Ich wollte gerade sagen, mein Gefühl ist einfach, dass Borussia viel besser und befreiter aufspielt gegen Real Madrid als gegen die Bayern. Also die letzten 10 Jahre haben, glaube ich, Spuren hinterlassen. In jedem wichtigen Spiel gab es ja irgendwie einen auf den Deckel, von daher...
Und gegen Real zu verlieren, tut vielleicht dann auch nicht ganz so doll weh.
So sehe ich das auch.
Ja. Ich habe übrigens an dieser Stelle noch eine ganz dicke Empfehlung, nee, sogar zwei eigentlich. Wir haben einen ganz neuen und ganz starken Sportschau-Podcast in der ARD-Audiothek, der heißt Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014. Darin erzählen wir euch die Geschichte der WM in Brasilien so, wie ihr sie noch nie gehört habt, mit Jogi Löw, mit Bastian Schweinsteiger, Mario Götze, Per Mertesacker, Benedikt Höwedes, vielen mehr, die erzählen wirklich super Geschichten von damals. Ich habe das ich war gefesselt, habe das gehört alles. Das ist die eine Empfehlung. Und Werder Bremen ist deutscher Meister, also vor 20 Jahren. Darum geht's ja in dem Podcast Das Werder-Märchen 2004. Darin erzählen wir die großartige Double-Saison quasi in Echtzeit nach. Und in der aktuellen Folge wird Werder in München Meister. Weißt du noch, wo du warst 2014 beim WM-Titel?
Mit Fieber auf dem Rückflug von der Österreich-Rundfahrt.
Du warst während des Spiels im Flieger?
Ja, kurz davor. Ich konnte, glaube ich, nur die zweite Halbzeit in Verlängerung habe ich geschaut.
Ja.
Weil ich bin die letzte Etappe der Österreich-Rundfahrt nicht mehr gefahren, weil ich Fieber bekommen habe. Und lag dann wirklich leidend auf der Couch und habe mich zwar gefreut, aber war auch ziemlich krank.
Ah, Mist, ja. Aber guck mal, jeder weiß noch irgendwie, wo er war.
Ja, natürlich, ja. Das weiß noch jeder. Nee.
Ich war bei der Tour. Ich glaube, an dem Tag hat Toni Martin die Etappe nach Mühlhausen gewonnen.
Okay.
Wir waren irgendwo abends in den Vogesen, so einem kleinen Ort, in einem Dönerladen.
Ach, Wahnsinn.
Ey. Mehr ging nicht, so, aber auch das ist hängen geblieben irgendwie.
Ja, ist schon verrückt. Ja, mal schauen, jetzt bei der EM.
Mal gucken. Ne? Wir sind ja hier beim WDR, also das ist ja sozusagen die Zentrale der EM dann im Sommer, was die ARD angeht. Esther Sedlacek kam mir eben auch schon entgegen, die hat ja auch offenbar Termine, also wird ja dann auch bei der EM vor der Kamera sein. Wie sehr hilft es dir, dein, ich sag jetzt mal, Social-Media-Business für die Zeit nach der Karriere schon aufgebaut zu haben?
Ich glaube, das hilft schon sehr, wenn man ehrlich ist. Also ich bin ja das erste Mal jetzt frei in dem Sinne. Also mit Factor oder mit der Radmarke, habe ich ja, glaube ich, gerade schon gesagt, werde ich bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall weiterarbeiten und noch ein bisschen mal in die Gravel-Szene reinschnuppern. Und ich habe jetzt schon viele Anfragen bekommen, natürlich für mögliche Partnerschaften, die jetzt möglich sind. Ich will mir da ein bisschen Zeit nehmen und auch wirklich, also ich bin ja das erste Mal in meinem Leben auch frei in meiner Auswahl, zum Beispiel für einen Nutrition, also Riegel, Gels, Klamotten, Helm, Brille, alles Mögliche. Und da will ich schon auch die Partner irgendwie auswählen, die zu mir passen. Weil beim Team war es halt so, da ist man das gefahren oder musste das tragen, was halt Teamsponsor war. Von daher genieße ich das jetzt sehr, weil Radfahren werde ich auf jeden Fall weiter. Es war wirklich nur das Rennenfahren, was mir jetzt am Ende nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Radfahren ist schon irgendwie das Beste. Also das wird, glaube ich, mein ganzes Leben lang auch hoffentlich bleiben. Und ich kann es auch noch nicht sagen. Also ich habe natürlich ein paar Pläne, über die ich noch, das sind mehr so Ideen, nicht wirklich Pläne, über die ich sprechen kann. Aber ich durfte ja auch schon mit euch mal bei der Tour oder so reinschnuppern. Und das sind schon Sachen, die brutal Spaß machen. Also ich hoffe wirklich irgendwie dem Radsport in so einer Rolle erhalten zu bleiben in Zukunft. Das wäre schon richtig cool. Das wäre eine schöne Sache.
Deine Tour heißt dieses Format, das habt ihr auch wieder gemacht,
ja, jetzt, genau.
Mit Lea Wagner zusammen. Was ist so das, was ihr dieses Mal gemacht habt?
Die dritte Staffel haben wir abgedreht, vor allen Dingen auf YouTube, und erklärt, würde ich sagen, einfach so Radsport und die Tour de France für Menschen, die schon an der Oberfläche sich mit Radsport auskennen, aber die vielleicht ein bisschen tiefer reingehen wollen, aber auch einfach ganz klare Erklärungen, warum passieren Dinge im Radsport so wie sie passieren. Also in den letzten Jahren war oft irgendwie so die Strecke das Thema oder dann die Favoriten, wem liegt was, welche Etappenkonstellation und so. Und jetzt in diesem Jahr war zum Beispiel die Technik ein großes Thema und dann aber auch zum Beispiel mal der mentale Druck, den alle Radprofis so haben, macht sehr, sehr viel Spaß. Und bin auch wirklich happy, dass die ARD da so das überhaupt möglich macht. Und also auch nochmal, muss ich echt sagen, auch an dich Respekt hier mit dem Podcast, mit Jan Ulrich in die Doku oder letztes Jahr Mythos. Also ich finde das wirklich richtig stark. Und das ist für den Radsport unglaublich wichtig, dass wir so tolle Strecken haben. Und übrigens immer richtig gute Musik vor allen Dingen. Ihr habt echt immer richtig gute Musik.
Wo jetzt? In den
Produktionen? In den Dokus.
Ja, okay.
Ey,
ja.
Wahnsinn.
Also wirklich. Ja, das war bei Ulle, war das Werk von Ulle Zeisler beim NDR, ja, der musikalisch ein Fable hat irgendwie. Und das
er war auch bei der Mythos-Doku, ja, letztes Jahr. Da war die Musik auch richtig stark ausgewählt. Da sitze ich öfter mit meinem Handy und Shazam dann mal so ein Lied daraus.
Ja. Ich kann schon mal verraten, es gibt auch dieses Jahr wieder eine Doku. Uli Fritz und Marc Drumm, den du ja auch kennst von deiner Tour, haben unter anderem Bora, das Team Bora Hans Grohe, jetzt begleitet. Und die großen Favoriten auf die Tour kommt vor der Tour raus. Also könnt ihr euch schon mal merken. Sag mal, fällt mir jetzt gerade noch ein, Israel, ne?
Ja.
Dein Team ist eine schwierige politische Lage gerade in Nahost. Es gibt auch viele Proteste gegen Israel. Am Wochenende beim ESC in Malmö war das auch so. Ist dir mal was Negatives passiert im Laufe der letzten Monate?
Zum Glück nicht. Also wir haben ja auch, das Team hat ja schon reagiert und hat auch so für die Trainingsausfahrten haben wir Kleidung, also Teamkleidung bekommen, wo Israel eben nicht auf dem Trikot und auf der Hose steht.
Neutraler.
Genau, also die ganzen Sponsoren sind drauf, aber halt Israel nicht.
Eigentlich krass, ne? Dass man das machen muss. So.
Ja, also ich habe auch ehrlicherweise, ich habe da nie so, in 4,5 Jahren habe ich nicht richtig durchgeblickt. Eigentlich, Sylvan Adams ist ja der Teamsponsor. Und ich habe nie ganz verstanden, man hätte es ja auch einfach Sylvan Adams Project oder Sylvan Adams Team nennen können. Ich verstehe immer nicht genau, warum wir den Ländernamen drin haben. Das ist zum Beispiel auch ein Thema im Radsport, ist ja auch bei Bahrain so oder Jai Kualula, UAE. Ja, weiß ich nicht. Also ist halt, als Rennfahrer, ich war ja selber Rennfahrer, ich bin ja selber für dieses Team gefahren. Ich finde, da muss man auch einfach immer sagen, wir sind ja dann auch die Arbeitnehmer in dem Sinne, nur dann, du willst halt Rad fahren und willst halt ein Team haben, das dich bezahlt. Und redest dann auch nicht groß rein, sagst einfach cool, dass ich ein Team habe. Es gibt halt nicht so viele Profiplätze. Aber ja, ich kann natürlich auch jeden verstehen, der da irgendwie ein bisschen kritisch drauf guckt oder sagt, das ist irgendwie, finde ich jetzt nicht so cool, dass halt diese ganzen Länder da als Trikotsponsor auftreten. Kann ich auch, verstehe ich auch. Aber ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe persönlich keine Anfeindungen deswegen bekommen. Proteste dagegen sind ja völlig legitim, das kann ja auch passieren. War beim Rennen auch manchmal vom Start so. Aber ja, es ist jetzt, bin jetzt auch nicht traurig darum, dass ich die Sachen nicht mehr anziehen muss.
Mhm. Beim letzten Rennen, das du fährst, am 26. Mai rund um Köln, fährst du auch nicht mehr für Israel, sondern mit einer deutschen Nationalmannschaft, ne?
Genau.
Freust du dich drauf? Oder hast du vielleicht auch ein bisschen Bammel vor dem Moment, das letzte Mal vom Rad zu steigen? Du hast eben gesagt, du warst bei Paris-Roubaix ganz froh, dass du es da noch nicht wusstest, weil das hätte vielleicht einen anderen Touch bekommen. Wie ist es jetzt bei diesem Rennen in Köln?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich werde emotional werden. Hab da auch ein bisschen Bammel vor, ist ja gar nichts Schlimmes, aber ich glaube, es wird dann schon irgendwie verrückt, dieses letzte Mal, das noch einmal im Profirennen zu fahren. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr drauf, weil es so diesen sehr heimischen Rahmen hat. Also ich wohne halt in Köln, ich kenne jede Straße, kenne die Strecke sehr gut. Und
an welcher Position musst du sein vor der Zielgeraden?
da gar nicht so weit, vorne. So Posi 7, 8 okay. würde ich da empfehlen. Nee, aber also in den letzten Jahren kam ja eh kein Sprint mehr an, ja. Kam ja meistens Gruppen vorne an. Aber deswegen. Ich freue mich dann einfach im Rheinauhafen da, hoffentlich in einer einigermaßen guten Position noch ins Ziel zu kommen und ein gutes Rennen gefahren zu sein und freue mich dann auch danach, vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Fan auch irgendwie anzustoßen, das zu genießen und ich hoffe, es wird nicht so übertrieben werden, weil ich halt einfach, ich weiß gar nicht, wo wir im Hotel schlafen, aber ich werde halt einfach wahrscheinlich vielleicht mit der Straßenbahn daher zum Rennen fahren. Und oder mit dem Fahrrad vielleicht einfach. Und ja, dann nach dem Rennen fahre ich halt einfach 10 Minuten nach Hause und dann war es das. Es ist irgendwie, fühlt sich halt dadurch ein bisschen kleiner an. Also Und rund um Köln ist ein super schönes Rennen, aber ist halt jetzt auch nicht irgendwie die Champs-Élysées, dass du da aufhörst und dass es vielleicht so diesen ganz großen Rahmen macht. Von daher, Ich finde es sehr cool, bei meinem Heimrennen so ein bisschen kleiner, still und heimlich aufzuhören.
Und wer wird dabei sein? Also wer wird in der Strecke stehen im Ziel?
Also meine Familie, also Eltern, Frau, Kinder, Großeltern, die werden auf jeden Fall alle kommen und viele Freunde haben natürlich auch, also der Freundeskreis in Köln sowieso, aber auch von weiter weg kommen ein paar Leute, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß und wie gesagt, ich mache dann eine kleine Party abends, die Teamkollegen bleiben auch und dann zelebriert man nochmal dieses Kapitel, was zu Ende geht.
Wie wirst du eigentlich die großen Rennen künftig verfolgen? Also ich weiß, ich habe deinen Vater mal gesehen, ich glaube auf der Planche de Belleville saß er immer mal auf so einem Campingstuhl am Straßenrand. Also ich habe den zufällig entdeckt, weil er wirklich eigentlich unterging in der großen Masse, aber er saß halt da. Ist das was für dich auch? Also könntest du dir das vorstellen, mal mit ihm zusammen im Camper irgendwo zur Tour zu kommen oder so?
Oh, auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist man ja auch als Profi riesen Radsport-Fan und wenn man hat immer die Rennen geschaut, an denen man selber nicht teilgenommen hat, das wird ja nicht weggehen und ich finde, ich hatte das zum Beispiel wirklich, als ich damals mit der ARD als Experte bei der Tour in Kopenhagen war, Die Tour de France als Außenstehender zu sehen, ist,
ganz anders,
ist ne? So viel cooler als Fahrer, weil du als Fahrer bist natürlich immer auf der Strecke, siehst die Banden, siehst die Zuschauer, aber eigentlich verbringst du ja die meiste Zeit in Hotels oder in deinem Teambus und siehst gar nicht so viel und bist total gestresst und Leistungsdruck und alles. Und okay, Kopenhagen war natürlich auch ein sehr schöner Tourstart, würde ich sagen, aber dann mal zu diesem Event zu kommen als Außenstehender, als Fan, habe ich total genossen und freue mich auch sehr darauf, gerade wenn zum Beispiel auch wenn meine Kinder größer werden, mit denen irgendwie zum Amstel Gold Race zu fahren, das ist nicht weit von Köln, oder auch mal Paris-Roubaix an der Strecke zu stehen, weil es ist halt ein Riesenspektakel und kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal Radrennen sich live anzuschauen.
Ist die Tour größer, wenn du sie von außen anguckst?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also alleine, wenn man da diesen Media-Bereich sieht, der abgesperrt ist, diese 40 Trucks und
Wahnsinn, ne?
Mit der Akkreditierung, was das für ein Thema ist, also da merkt man eigentlich erstmal, was das für eine Maschinerie ist. Gleichzeitig ist dann wieder krass, dass eigentlich so wenig davon bei den Rennfahrern bleibt. Also wir sind ja eigentlich die Schauspieler dieses Stücks.
Und wegen euch sind wir da.
Genau, und wenn man das aus einem wirtschaftlichen Zweig sieht, verdient ja auch nur die ASO an diesem Event richtig doll Geld. Und bei den Teams und bei den Fahrern bleibt da relativ wenig von hängen. Das ist eigentlich auch krass. Also über das Businessmodell könnte man sich auch mal Gedanken machen.
Aber hältst du das, also Ralf Denk ist ja ein Verfechter davon, zum Beispiel zu sagen, Eintritt zu nehmen für die Berge oder so, was natürlich so auch so wie den Charme wahrscheinlich nehmen würde, aber dass die Teams eben auch ein bisschen davon partizipieren können. Ist das für dich auch was?
Ja, also ich finde einfach, dass von den Fernsehgeldern und auch den Sponsorengeldern, das ist ja, also allein, ich glaube, jeder Fahrer, der die Tour de France durchfährt, die Prämie dafür sind 1.000 Euro. Und also ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, was die Tour de France jährlich verdient. Also
die offizielle Prämie, die ihr bekommt vom Veranstalter.
Genau, vom Veranstalter. Das ist ja lächerlich. Ja. Also da brauchst du auch gar keine Prämie geben. So, das ist ja dann auch eher symbolisch.
Wird das dann nicht mehr, wenn weniger ankommen? Also muss die ASO hoffen, dass möglichst viele aufgeben.
Genau, dann müssen sie weniger Prämien zahlen. Und also ich finde einfach, dass eine bessere Lösung gefunden werden muss. Es kann nicht sein, dass es gibt ja eigentlich nur zwei große Veranstalter, RCS und die ASO. Mhm. Dann ist noch die UCI irgendwie beteiligt und die Teams und die Fahrer. Es muss eine faire Lösung gefunden werden. Es kann nicht sein, dass Teams ums Überleben kämpfen jedes Jahr mit den Teamsponsoren, wenn ich daran denke, dass letztes Jahr die zwei größten Teams, Quickstep und Jumbo-Visma, überlegt haben zu finanzieren. Also ich bin gespannt. Es ist ein Businessmodell, was irgendwie sich in der Einbahnstraße befindet, weil die Fahrergehälter steigen wahnsinnig schnell an. Mittlerweile sind wir da, glaube ich, bei den Top-Fahrern wirklich im Fußballniveau die haben 4, 5, 6 Millionen Verträge, die Starfahrer. Die kriegen auch alle langfristige Verträge, 5 Jahre. Aber du hast einen Teamsponsor, der nur noch nächstes Jahr Teamsponsor ist. Das heißt, du unterschreibst als Fahrer eigentlich einen Vertrag mit jemandem für 5 Jahre, aber der hat eigentlich nur 1 Jahr das Geld sicher. Also das macht ja auch keinen Sinn. Nee. Aber ich kann natürlich auch die ASO verstehen. Die Regel war jetzt immer so, die verdienen das ganze Geld, die werden jetzt von sich selber auch nicht sagen, ja klar, nimmt mal 20-30% an die Teams ab. Also das wird nur passieren, wenn alle Profiteams zusammenhalten würden und sagen würden, wir fahren die Tour de France nicht mehr, wenn wir nicht beteiligt werden. Mhm. Und das wird wiederum nicht passieren, weil die Fahrer und die Teams noch nie zusammengehalten haben.
Ja, und weil die Teams natürlich auch diese Plattform brauchen. Das ist halt die wichtigste Plattform. Und die Sponsoren sagen auch, also mal, wollt ihr uns jetzt verarschen?
Ja,
wir
genau.
Die Tour nicht
das,
so.
Das kommt auch dazu, ja.
Ja, um das noch abzubinden, also diese Größe der Tour, ich beeindruckt mich jedes Jahr immer wieder. Das wird ja am nächsten Tag wieder alles woanders stehen. Also diese Logistik, also angefangen bei den Banden, bei den Toilettenwagen, bei den Übertragungswagen, die fahren ja dann alle auch 500 Kilometer weiter und werden da wieder aufgebaut, nachts oft. Und am nächsten Tag, als wäre es gewesen, zack, da ist das Ziel.
Das ist sehr, die logistische Leistung dahinter ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Aber ich habe noch mal eine Frage an dich, weil wir auch über Ralf Denk und Bora Hansgrohe gerade gesprochen haben. Mhm. Denkst du, du bist ja, sag ich mal, Journalist für die ARD in Deutschland, denkst du wirklich, dass es einen deutschen Fan interessiert, ob Primoz Roglic bei Bora fährt oder nicht?
Sagen wir mal so, es ist für uns natürlich, für die ARD wahrscheinlich ganz gut, sozusagen die deutsche Karte zu spielen. Ne? Deutsche Mannschaft, deutscher Fahrer nicht, aber ein Fahrer einer deutschen Mannschaft. Ich würde jetzt aber mal behaupten, dass sich das Standing von Primoz Roglic nicht verändert hat dadurch, denke ich mal.
Also ich denke halt immer irgendwie, klar, man braucht die deutschen Protagonisten, die müssen vorne auch gut mitfahren. Aber wenn man auch irgendwie an diesen Telekom-Jan-Ulrich-Hype denkt, so, ich denke, es wird halt, also wenn Lennart Kemner, gute Besserung an der Stelle, der ist ja mit dem Auto kollidiert, also wenn Lenny Kemner Fünfter bei der Tour wird, glaube ich, wird das mehr bewegen, als wenn Primoz Roglic dieses Jahr Zweiter wird.
Kann gut sein, das glaube ich auch.
Das
glaube ich auch. Unabhängig vom Team, einfach ein deutscher Fahrer, ein Erfolg eines deutschen Fahrers ist auf jeden Fall mehr wert, ja.
Also finde ich halt auch spannend und das ist so ein bisschen das Verrückte, dass halt, also wenn du es einfach siehst, okay, jetzt Nils Polis ist eine super Klassikersaison gefahren so, aber es ist ja wirklich, wenn man jetzt überlegt, dieses Jahr bei Olympia nur 2 Startplätze von deutschen Wahnsinn, Fahrern, wir haben so viele gute deutsche Fahrer eigentlich, aber in der Weltspitze bisschen schwierig gerade, ich hoffe, da kommt hoffentlich was nach oder die deutschen Fahrer, die wir haben, können da an alte Zeiten anknüpfen.
Ja, hoffentlich. Rick, es hat großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Vielen Dank für deine offenen Worte. Wir sind hier übrigens im WDR-Studio, aus dem immer die Sportschau-Live-Sendungen kommen am Wochenende. Wir übertragen ja jedes Spiel der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga in voller Länge live. Könnt ihr auf sportschau.de, in der App und in der ARD-Audiothek hören. Und hier beim WDR in Köln laufen alle Strippen zusammen. Also, danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Guten Heimweg. Du hast es ein bisschen weiter als ich. Ich fahre wieder nach Bremen.
Kürzer meinst du? Du meinst kürzer.
Du hast, also was habe ich gesagt?
Ich habe es weiter als
du. Ja, nee, das stimmt. Du hast es kürzer. Ich habe es weiter als du. So. Ja, herzlichen Dank. Alles Gute für das, was jetzt kommt. Viel Spaß bei deinem letzten Rennen hier in Köln.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne. Und ich bin Moritz Casadet. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Nach dem Giro sprechen wir über den Giro. Macht's gut.
Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.